Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
So, da liegt er vor uns, ein Baum, frisch gefällt. Und an der Schnittfläche können wir ganz klar die Jahresringe erkennen. Wir können sie lesen wie ein Buch, eine Autobiografie des Baumes. Dicke Ringe stehen für gute Zeiten, schmale Ringe für schlechte Zeiten. Und an bestimmten Standorten können Fachleute daraus die Temperatur ableiten, die zu längst vergangenen Zeiten herrschte. Mehr dazu im Lauf der Sendung. Und Holz ist nicht nur ein Temperaturarchiv, sondern möglicherweise auch ein Baumaterial für einen Weltraumsatelliten. Auch dazu später mehr. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Zunächst geht es bei uns um das Element Lithium oder auch Lithium. Ein wichtiger Baustein für die Energiewende, denn es steckt in den Lithium-Ionen-Akkus etwa für Elektroautos. Gewonnen wird es üblicherweise in Australien, in China und Chile über klassischen Bergbau oder aus Sole, also aus salzhaltigem Wasser. Beides verbraucht Flächen und Wasser in großen Mengen und es entstehen beim Bergbau riesige Abraumhalden. Schlecht für die Umwelt. In Deutschland wird deshalb nun eine andere Methode erprobt, um an Lithium heranzukommen. Über heißes Wasser aus der Tiefe. Ein Modellprojekt beginnt nun in Norddeutschland. Dagmar Röhrlich hat es sich angeschaut.
Unterlüß in der Südheide, etwa 80 Kilometer nordöstlich von Hannover. Taucht der Ort überregional in der Presse auf, geht es meist um die Waffen- und Munitionsfabriken der Rheinmetall. Doch hier hat auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, einen Stützpunkt. Sie betreibt zwischen Kiefernwäldern und Feldern die Forschungsbohrung Horstberg Z1.
Herzlich willkommen hier in Horstberg bei unserem Projekt Lithium Plus Fluids, das sich mit aus unserer Sicht sehr spannenden und sehr wichtigen Fragen befasst.
BGR-Präsident Ralf Watzel. Lassen sich im norddeutschen Becken Geothermie und die Förderung von Rohstoffen wie Lithium verknüpfen? Beides nutzt mit den heißen Tiefenwässern dieselbe Quelle. Zuerst wird die Wärme entzogen und dann das Lithium extrahiert, so der Plan. Am Pfälzer Geothermie-Standort Landau ist eine Demonstrationsanlage bereits installiert. In Norddeutschland laufen noch Untersuchungen.
Wie untersucht man das? Ja, in tiefen Bohrlöchern, die dafür geeignet sind. Und glücklicherweise haben wir die Möglichkeit, hier an dieser Altbohrung Horstberg, an der wir schon einige Jahre geothermische Untersuchungen durchführen, jetzt auch diesen Lithium-Aspekt mit hineinzunehmen.
Bei Unterlüß steht auf einem Fußballfeld großen Platz ein etwa 2 Meter hoher Bohrlochkopf. Schwarz, schmal, mit diversen Anschlussstellen für Leitungen und Messgeräte. Er verschließt eine 4200 Meter tiefe Explorationsbohrung auf Erdgas. Das gab es zwar, aber zu wenig für die Förderung. Die BGR konnte also das Bohrloch 2001 für die Forschung übernehmen. Schließlich sind die Tiefenwässer 150 Grad heiß. Und nicht nur das.
Wir haben hier extrem hohe Salzkonzentration. Ungefähr ein Drittel des Wassers ist eigentlich Salz, also fast wie beim Toten Meer.
In jedem Liter Tiefenwasser stecken knapp 200 Milligramm Lithium, erklärt Projektleiter André Stechern von der BGR. Kein schlechter Wert.
Im Oberrheingraben haben wir Konzentrationen von 150 bis 160 Milligramm Lithium pro Liter. In der Molasse, also im Bereich München, haben wir nahezu kein Lithium im Untergrund. Und im ganzen norddeutschen Becken haben wir variierende Lithiumkonzentrationen bis zu Maximalwerten von 600 Milligramm pro Liter Wasser.
Die gibt es um Rostock. Außerdem ließe sich im norddeutschen Becken nicht nur Lithium extrahieren, sondern auch Bor, Brom, Kalium oder Strontium. Die im Wasser gelösten Stoffe stecken in den Porenräumen des Gesteins. Doch abgezapft werden können sie nur punktuell über Bohrungen. Und so hängt die Lithiummenge auch von der Wassermenge ab, die gefördert werden kann. Für Horstberg Z1 schätzen die Forscher, dass man theoretisch pro Jahr genügend Lithium für 5.000 bis 10.000 Autobatterien herausholen könnte. Derzeit laufen die Experimente mit Wässern aus 3.800 Meter Tiefe. Vom Bohrlochkopf führen verschiedene Leitungen zu einem Gerüst, in dem ein 3-Liter Stahlzylinder steckt. Der ist gefüllt mit einem feinkörnigen Sorptionsmittel, das wie ein Schwamm das Lithium aus dem tiefen Wasser saugen soll, bevor es wieder zurück in den Untergrund gespeist wird.
Wir leiten in diesen Zylinder hier unser Thermalwasser ein.
Zischend strömt Stickstoff als Schutzgas durch die Anlage. Der verwirbelt das Sorptionsmaterial im Zylinder, damit in einer begrenzten Zeit möglichst viel Lithium herausgeholt werden kann.
Wir suchen den Zeitabstand, wo wir vielleicht 70%, 80% oder 90% sorbieren können, aber auch nicht zu lange Verweilzeiten haben. Denn zu lange Verweilzeiten würden bei einer Umsetzung mit einem Geothermiekraftwerk bedeuten, dass wir mehrere Zylinder hintereinander hinstellen müssen.
Eine der offenen Fragen ist, wie lange dieser Kreislauf lohnende Lithiummengen nach oben fördert. Ralf Watzel?
Ich nehme das beim ersten Durchgang raus, reiche das Lithium vollständig oder weitgehend ab, gebe lithiumarmes Wasser zurück in das Reservoir und fahre das Wasser im Kreislauf, dann ist klar, es wird sich wieder erwärmen. Es ist aber völlig unklar, wie viel Lithium wird sich aus dem Gestein beim zweiten, beim dritten, beim vierten Durchgang lösen und für die weitere Abreicherung an der Erdoberfläche zur Verfügung stehen.
Für den Oberrheingraben schätzt das Karlsruhe-Institut für Technologie, dass die Lithiumkonzentration in einer Förderbohrung im Lauf von 30 Jahren um 30-50% abnehmen wird.
Das heißt, man betrachtet das so ein bisschen wie eine Erdöl- oder Erdgaslagerstätte und irgendwann kommt nicht mehr genug Lithium nach oben oder ist es nicht mehr wirtschaftlich zu fördern. Was wir aber zusätzlich in diesem Projekt anschauen, ist, dass wir gucken, wie oder in welchen Zeitskalen sich das Wasser wieder potenziell mit Lithium anreichert, weil es im Untergrund durch die Gesteinsformationen wandert.
Wenn Lithium plus Fluids Ende 2025 beendet wird, soll eine Potenzialabschätzung fertig sein. Ebenso ein zweites Projekt, nämlich eine Karte mit den aussichtsreichsten Gebieten für die Kombination von Geothermiekraftwerken und Lithium-Extraktionsanlagen im norddeutschen Becken. Attraktive Bedingungen für die Kombination von Energie- und Rohstoffgewinnung herrschen anscheinend in einem Streifen von der Ems über die Region um Hannover und die Südheide bis nach Rostock und Rügen. In Norddeutschland müsste zudem nicht unbedingt neu gebohrt werden. Alte Erdöl- und Erdgasbohrungen könnten umgewidmet werden. Die Industrie beginnt sich dafür zu interessieren.
Lithium aus Norddeutschland, ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Das Jahr 2023, das war das wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen 1881. So hat es der Deutsche Wetterdienst Ende Dezember des vergangenen Jahres vermeldet. Der EU-Klimawandeldienst Copernicus sagte, 2023 war sogar weltweit das heißeste Jahr, seitdem Temperaturen gemessen und aufgezeichnet werden. Drei Forscher haben nun im Fachmagazin Nature eine Analyse vorgelegt, die reicht deutlich weiter zurück in die Vergangenheit. Der Sommer 2023, sagen sie, war wärmer als alle Sommer zuvor seit rund 2000 Jahren. Untersucht haben sie das für die Nordhalbkugel ab 30 Grad nördlicher Breite anhand von Baumringen. Einer dieser Fachleute ist Ulf Bündgen von der University of Cambridge im Vereinigten Königreich. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte wissen, wie denn diese Methode der Baumringbestimmung funktioniert.
Wir nehmen Jahrringmessungen oder Jahrringbreitenmessungen aus möglichst vielen lebenden und toten Bäumen aus unterschiedlichen Standorten eben der nördlichen Hemisphäre, um Temperaturen, Sommertemperaturen oder Temperaturen der Vegetationsperiode, das ist also so vom späten Frühling bis zum frühen Herbst, zu rekonstruieren. Und die Methode dahinter ist im Prinzip nicht sehr kompliziert. Es fängt da an, dass man an Standorte gehen muss, wo das Baumwachstum primär durch einen Faktor bestimmt wird. Das heißt also, wir gehen nicht eben jetzt hier in Cambridge vor die Tür oder in die Eifel oder so, wo unterschiedliche Faktoren in unterschiedlichen Jahren das Wachstum steuern, also Temperaturen, Niederschlag, Bodenfeuchte, sondern wir gehen an Standorte, an denen es extrem kalt ist. Das heißt, die obere Waldgrenze zum Beispiel in den Alpen oder die nördliche Waldgrenze in Skandinavien. Und dort sind es kleine Schwankungen in der Sommertemperatur, die sich dann in der Jahrringabfolge widerspiegeln. Für 9 Standorte auf der Nordhemisphäre, also in Nordamerika, in Skandinavien, in Sibirien, in Zentralasien. Und alle 9 von diesen sogenannten Jahrringchronologien, in die mehrere hundert bis mehrere tausend Proben jeweils reingehen, für jeden von diesen 9 Standorten haben wir eine kontinuierliche Zeitreihe aufgebaut, die letzten 2000 Jahre abdeckt.
Temperaturrekonstruktionen anhand von Baumringen, haben Sie auch schon gesagt, das ist an sich nichts Neues. Also ein prominentes Beispiel wäre ja die Hockey-Schlägerkurve aus dem Weltklimabericht von 2001. Da tauchte sie zum ersten Mal auf. Was ist das Besondere an Ihrer Arbeit?
An dieser Arbeit ist nicht viel besonders. Das ist im Prinzip das Ergebnis von vielen, vielen Jahrzehnten Arbeit von vielen hundert Wissenschaftlern. Wir haben die Daten zusammengetragen und sind im Prinzip jetzt das erste Mal in der Lage gewesen, eben solche anthropogen bedingten Temperaturextreme in den Kontext zu setzen, um zu sagen, wie ungewöhnlich oder eben oder nicht sind eben die ganz aktuellen Temperaturentwicklungen. Und weil eben 2023 so prominent herauskam, haben wir gesagt, jetzt wollen wir eben, wenn wir sagen, das ist der wärmste oder das wärmste Jahr oder der wärmste Sommer der letzten 100 oder 150 Jahre, wollten wir gucken, wie sieht es aus, wenn wir eben die Perspektive bis auf 2000 Jahre verlängern.
Das heißt, wir werden auch weiterhin wahrscheinlich regelmäßig solche Meldungen erhalten, wie der zurückliegende Monat war der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Und wir in der Redaktion fragen uns natürlich dann auch, in welcher Form sollen wir darüber berichten? Führt das alles nicht eher zu einem Gewöhnungseffekt? Also haben wir denn genug als Menschen genug Aufmerksamkeit für all diese Krisen? Wie sehen Sie das?
Ich sehe das auch kritisch und problematisch. Und ich denke, das ist eine Gratwanderung, wie berichtet wird. Eben, es gibt natürlich so einen inflationären Umgang mit Klima allgemein. Und jetzt ist man vom Klimawandel zur Klimakrise und zur Klimakatastrophe gegangen. In meinen Augen ist es nicht nur zielführend, aber was ist eigentlich der Gewinn? Warum rekonstruieren wir Klima? Warum ist es wichtig, vergangene Klimavariabilität zu verstehen? Und das zeigt diese Studie ganz klar. Es geht nicht primär darum zu verstehen, wie es vor 1600 Jahren war, ob im Sommer kalt oder warm war, sondern es geht darum, im Prinzip ein Verständnis für die Variabilität im System zu bekommen, um dann aktuelle Bedingungen in den Kontext zu stellen.
Das heißt, ist das eine Arbeit, die sich eher im Bereich der Grundlagenforschung bewegt? Also, dass wir einfach nur diese Variabilität kennen, dass wir wissen, wie es damals war? Oder was bringt uns das heutzutage?
Ich würde das nicht trennen. Die Arbeit, die wir machen, das ist Grundlagenforschung, die natürlich dann aber angewandt werden soll, die Informationen, und die eine große Relevanz haben. Ein Punkt ist ja, wenn wir in der Lage sind, eben aktuelle Temperaturentwicklungen in einen längeren Kontext zu stellen, verschiebt sich damit auch unser Verständnis, wie viel Variabilität ist im natürlichen, also sozusagen vorindustriellen System. Wie viel schwanken Temperaturen über die letzten 2000 Jahre? Und wenn wir das uns angucken, sehen wir, es gibt in dem Sinne kein Steady State. Also das System hat sich immer verändert. Und das wirft Fragen der sogenannten Baseline auf oder solche Aussagen. Es soll nicht wärmer als 1,5 Grad werden, relativ zu was. Und ich glaube, da trägt so eine Studie, die wir jetzt haben, eben auch bei, etwas zu sensibilisieren, dass wir auch aufpassen müssen, was ist das eigentlich? 1,5 Grad wärmer als was?
Soweit Ulf Bündgen von der University of Cambridge. Weltraumsatelliten bestehen üblicherweise aus Metall oder aus Kunststoff. In Japan wird nun an einem Modell aus Holz gearbeitet. Noch dieses Jahr soll er ins Weltall transportiert werden. Hinter diesem Projekt steht auch die Frage, ob sich Holz möglicherweise als Baustoff im All etablieren könnte. Felix Lill berichtet.
Er hat die Größe einer Kaffeetasse und sieht aus wie ein kleines Vogelhäuschen. Aber der Eindruck täuscht. Im September dieses Jahres soll dieser Kasten aus hellem Holz in die Erdumlaufbahn geschickt werden. Und dass das eine gute Idee ist, daran besteht mittlerweile kein Zweifel mehr, sagt Kenji Kadia.
Im Jahr 2022 haben wir unseren Holzsatelliten für 10 Monate ins All geschickt. Und wir konnten bestätigen, dass Holz im Weltraum stabil bleibt. Jetzt soll unser Satellit permanent ins All geschickt werden. Hierfür bereiten wir gerade die letzten Schritte vor.
Kenji Kadia arbeitet für Sumitomo Dingyo, einen japanischen Baukonzern, der sich auf den Werkstoff Holz spezialisiert hat. In Zusammenarbeit mit der Universität Kyoto erforscht der promovierte Ingenieur seit 2020 die Möglichkeit, Holz auch im Weltall einzusetzen.
Die Idee, einen Satelliten aus Holz zu bauen, hatte ursprünglich der japanische Astronaut Takao Doi, der heute mit der Universität Kyoto zusammenarbeitet. Und wir kooperieren mit dieser Hochschule schon seit 20 Jahren. Daher ist uns bekannt, dass sich Holz positiv auf das Wohlbefinden von Menschen auswirkt. Außerdem ist es natürlich ein nachhaltiger Stoff, der nachwächst.
Was das mentale Wohlbefinden, Satelliten und Holz miteinander zu tun haben? Womöglich sehr viel. Weltweit wird immer mehr daran gearbeitet, dass das Weltall in nicht allzu ferner Zukunft zu einem von Menschen bewohnbaren Raum werden könnte. Sumitomo Dingyo sieht im Weltall daher auch einen zukünftigen Markt. Dean Fukunaga, die beim Konzern für Kommunikation zuständig ist, erklärt:
Holz als Baustoff hat es in Japan für Wohngebäude immer gegeben. Für größere Gebäude war es als Baustoff bis vor relativ kurzer Zeit aber nicht vorgesehen. Das hatte auch mit der Erfahrung mit Erdbeben zu tun. Erst nach der Jahrtausendwende haben sich hier die Regulierungen und Gewohnheiten geändert, weil wir die Eigenschaften von Holz heute besser verstehen. Das wollen wir jetzt nutzen.
Um die Potenziale von Holz auszutesten, eigne sich ein Forschungsprojekt im Weltall besonders. Denn kaum irgendwo sind die Umstände für Materialien von der Erde derart widrig. Temperaturen variieren sehr stark. Sauerstoff gibt es praktisch nicht, dafür reichlich kosmische Strahlung. So war man bisher davon ausgegangen, dass Holz im All starke Deformationen und Risse erleiden würde. Das 10-monatige Experiment, das Magnolienholz auf der Internationalen Raumstation testete, macht das Forscherteam nun optimistisch. Kenji Kariya sagt:
In Holz steckt eigentlich um die 15% Wasser, aber im All geht dies verloren. Und wir waren überrascht, dass das Holz danach überhaupt keine Schäden erlitten hatte.
Dass Holz und Weltall ausgerechnet in Japan zusammengedacht werden, ist kaum Zufall. Nicht nur hat das ostasiatische Land eine lange Tradition von Holz als Baustoff. Außerdem ist der Nachhaltigkeitsgedanke, für den Holz allgemein helfen kann, in Japans Weltallforschung prominent. Das sagt Chiara Manfletti, Professorin für Raumfahrt, Antriebe und Mobilität an der TU München.
Es gibt manche Nationen, die mehr investieren als andere. Das Thema Debris Removal, also das Wegnehmen von Schrottobjekten von der Erdumlaufbahn, das ist ein Thema, was auch in Japan auf jeden Fall stark auf die nationale Agenda steht. Wir haben schon einige Objekte im All, die nicht mehr kontrollierbar sind. Das kann halt zu einer Kollision führen, was dann halt die Mutterobjekte zersplittert. Diese Problematik gibt's.
Holzsatelliten können wiederum dabei helfen, dass kein neuer Schrott entsteht. Denn am Ende ihrer Lebenszeit würden sie beim Wiedereintritt in die Atmosphäre einfach verglühen. Wobei Chiara Manfletti hier warnt:
Man muss aber auch sagen, dass wir jetzt wissen, dass wir auch nicht alles wissen. Also wir wissen zum Beispiel noch nicht komplett, was die Interaktionen sind von den Partikeln, die dann in die Atmosphäre bleiben. Was ist der Unterschied, wenn wir Metall verglühen in der Atmosphäre zu, wenn wir Holz verglühen? Das wissen wir nicht.
Für das japanische Forscherteam soll der neue Satellit LignoSat 3 dennoch dazu beitragen, die Weltraumtechnologie nachhaltiger zu machen. Wobei der Satellit bisher nur zu rund 20% aus Holz besteht. Kenji Kadia sagt:
Am liebsten hätten wir schon alles aus Holz gemacht, aber bisher braucht es zum Beispiel noch Aluminium an einigen Stellen. Der Computer im Gehäuse ist auch aus Plastik. Vielleicht in 30 Jahren könnte es einen Satelliten geben, der fast ausschließlich aus Holz besteht.
Eine andere Erkenntnis aus dem Forschungsprojekt sei, dass Holz auch als Gehäuse für Elektronik dienen könnte, da es besonders gut vor äußeren Einflüssen schütze. Solche Aktivitäten seien in dem Baukonzern aber erstmal nicht geplant. Stattdessen interessiert man sich immer mehr für das Leben im All. Im nächsten Schritt soll erforscht werden, unter welchen Umständen Bäume auch im All wachsen könnten.
Satellit aus Holz, ein Beitrag von Felix Lill war das. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Lucian Haas.
Der vom Menschen verursachte CO2-Anstieg sprengt den natürlichen Rahmen. Er verläuft 10-mal schneller als die stärksten Sprünge im Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre, die bei abrupten Klimawechseln während der letzten Eiszeit auftraten. Das berichtet ein Forschungsteam der Oregon State University im Fachmagazin PNAS. Die Forschenden haben einen Eisbohrkern aus der Antarktis untersucht. Anhand eingeschlossener Gasblasen konnten sie die Entwicklung der atmosphärischen Gase und des Klimas der letzten 50.000 Jahre nachvollziehen. Die Analysen ergaben, dass bei historischen Klimaumschwüngen, den sogenannten Heinrich-Ereignissen, der CO2-Gehalt der Luft in rund 50 Jahren um bis zu 14 ppm anstieg. PPM steht für Teile pro Million. Für die gleiche Zunahme braucht die Menschheit derzeit nur rund 5 bis 6 Jahre.
Schlaf hilft dem Gehirn nicht, sich von Giftstoffen zu befreien.
Dass eine gute Nachtruhe erholsam wirkt, ist allgemein anerkannt. Eine gängige wissenschaftliche Erklärung dafür ist, dass das Gehirn während des Schlafs störende Stoffwechselprodukte als Giftstoffe ausscheidet. Diese Theorie könnte jedoch falsch sein, wie eine Studie im Fachjournal Nature Neuroscience zeigt. Forschende des Imperial College London haben an Mäusen untersucht, wie lange es dauert, bis ein injizierter, fluoreszierender Farbstoff aus der Gehirnflüssigkeit komplett wieder ausgeschleust wird. Bei schlafenden Mäusen verlief dieser Prozess um 30% langsamer als bei wachen Tieren.
Die Jagd hat den Menschen zum Dauerläufer gemacht.
Viele Naturvölker jagten nicht nur mit Speeren, Schleudern oder Pfeil und Bogen. Sie setzten auch ihre Beine als Waffe ein und jagten ihre Beute im Dauerlauf bis zur Erschöpfung. Ein Anthropologenteam aus den USA und Kanada hat fast 400 Berichte aus aller Welt über solche Jagdpraktiken gesammelt. In einer Studie im Fachjournal Nature Human Behavior kommt es zu dem Schluss, die Hetzjagd war in der Geschichte der Menschheit viel weiter verbreitet als bisher angenommen. Demnach könnte die Jagd die Evolution des Menschen zum Langstreckenläufer gefördert haben. Modellrechnungen ergaben, dass die Hetzjagd sogar energetisch effizienter ist als ein verstecktes, langsames Anschleichen, weil sie häufiger zum Erfolg führt.
Die Ozeane könnten infolge des Klimawandels verquallen.
Quallen könnten zu den wenigen Gewinnern der Klimakrise gehören, weil sie von steigenden Wassertemperaturen profitieren und ihre Verbreitungsgebiete ausweiten. Das berichten Forschende des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Sie haben in einem Computermodell simuliert, wie sich steigende Temperaturen auf weit verbreitete arktische Quallenarten auswirken. 7 der 8 untersuchten Arten konnten ihren Lebensraum in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts deutlich in Richtung der Pole ausdehnen. Die Forschenden warnen vor möglicherweise dramatischen Folgen für das marine Nahrungsnetz und die arktischen Fischbestände.
Ein ferner Planet ist fast so leicht wie Zuckerwatte.
Ein internationales Forschungsteam hat einen Riesenplaneten entdeckt, der eine außergewöhnlich geringe Dichte aufweist. Der Planet mit dem Kürzel WASP-193b kreist um einen sonnenähnlichen Stern, der rund 1200 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Messungen ergaben, dass der Planet zwar 1,5-mal so groß ist wie Jupiter, aber nur etwa 1/7 von dessen Masse besitzt. Seine Dichte beträgt nur 0,06 Gramm pro Kubikzentimeter. Das ist vergleichbar mit Zuckerwatte. Die Forschenden gehen davon aus, dass WASP-193b hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium besteht.
Sternzeit, 15. Mai. Fehlschläge bei den Billigflügen zum Mond. Die NASA schickt nicht mehr eigene Raumsonden zum Mond, sondern bezahlt Privatunternehmen, um Forschungsinstrumente auf die Mondoberfläche zu bringen. Die ersten beiden kommerziellen Flüge schlugen allerdings fehl. Im Januar geriet die Sonde des Unternehmens Astrobotic schon kurz nach dem Start außer Kontrolle. Das Gefährt von Intuitive Machines erreichte zwar die Mondoberfläche, allerdings ging im Landeanflug einiges schief und die Sonde kippte um. Die NASA setzt große Hoffnungen in die kommerziellen Mondflüge, die schon vor 3 Jahren hätten beginnen sollen. Nach den 2 Fehlschlägen mehren sich nun die Zweifel. Bisher war vorgesehen, dass schon bei der 2. Astrobotic-Mission der Viper Rover an Bord ist. Ein rollendes Labor, das die Zusammensetzung des Eises in dunklen Kratern nahe dem Mond-Südpol untersuchen soll. Allerdings scheint ausgeschlossen, dass das fast 500 Millionen Euro teure Gerät mit einer Raumsonde zum Mond fliegt, die dort noch nie heil gelandet ist. Die NASA hatte zwar immer betont, dass sie einkalkuliert, dass einige der 4 von ihr beauftragten Firmen scheitern. Das Programm ist nun aber denkbar schlecht gestartet. Zwar hatten die Unternehmen auch kommerzielle Fracht an Bord, aber das waren eher PR-Gags, etwa ein Kunstwerk oder Isoliermaterial eines Sportbekleidungsherstellers. Dass die kleinen Raumfahrtfirmen ohne NASA-Aufträge Geld mit Mondflügen verdienen, erscheint zweifelhaft. Der Plan, mit wenig Steuergeld preiswert zum Mond zu kommen, geht derzeit nicht auf.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war Art Reuning. Mehr Wissenschaft finden Sie in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.